Also wir haben gemeinsam das angeschaut, dass Helden riskieren, dass sie lernen, aber jetzt zum Abschluss, Helden müssen auch glauben. Glaubenshelden müssen glauben. Es tut mir leid, Leute, aber ein Christsein ohne Glauben gibt's nicht. Es gibt's nicht für den Anfang und es gibt's auch dann nicht fortgesetzt. Wir sind es so gewohnt, glaube ich zumindest, das sagen zu dürfen. So, Helden müssen glauben. Wir sind es so gewohnt, die Dinge mit der deutschen Gründlichkeit anzugehen, der Machbarkeit menschlicher Organisation und Disziplin, das wir oft vergessen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der unter Anführungszeichen berechenbar ist in dem, was er verheißen hat, aber teilweise vollkommen unberechenbar. Er kann tun, was er will. Seine Gedanken sind viel höher als unsere, als wir das jemals erfassen könnten. Und er fordert uns auf und verlangt von uns immer wieder einen Glaubensschritt, einen Vertrauensschritt, einen Sprung ins kalte Wasser. Ohne dem geht es nicht. Wenn du meinst, du wirst Christ, das ist der Sprung ins kalte Wasser und dann ist alles vorhersehbar und planbar und kalkulierbar. Dann ist es nicht ein Glaubensleben, sondern dann hat es etwas mit, was weiß ich, Opel oder Mercedes Marktstrategie zu tun. Und die geht auch nicht immer auf. So, wir wollen heute den ganzen Abschnitt, den ich heute in der stillen Zeit ganz oder teilweise durchgemacht habe, anschauen und ich bitte darum, dass ihr geduldig seid heute, ich weiß, ihr seid schon müde, es ist dunkel herinnen, wenn jemand also mit geschlossenen Augen konzentrierter zuhören kann, soll er die Augen schließen. Spart Energie. Ja, du provozieren brauchst da nicht. Markus. Gewisse Leute merkt man sie bei Namen. Das ist wie in der Schule. Eine Woche und da weiß man schon genau, wie sie heißen. Fangen wir an bitte in Kapitel 10, Vers 37, Hebräerbrief. Ich werde immer einen Abschnitt lesen und dann etwas dazu sagen. Die ersten drei Verse. Das ist der Zusammenhang. Denn noch über ein gar kleines und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Hier wird von der Wiederkunft Christi gesprochen, von der damit verbundenen Freude und Belohnung und Entschädigung für die Gläubigen. Und dann sagt er, als Antwort auf die Frage, ja, wie aber leben wir in der Zeit, in der Zwischenzeit, bis er kommt? Und er sagt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Und so wollen wir heute sehr intensiv nachdenken, was es heißt zu glauben. Was bedeutet es eigentlich, Vertrauen? Nun, Glauben ist in erster Linie etwas, das sich auf die Versprechen Gottes gründet. So, Glaubenshelden leben immer verheißungsorientiert. Und eine Verheißung ist sozusagen etwas, was Gott verspricht. Das, was er gesagt hat und beabsichtigt zu tun. Nur die Erfüllung dessen müssen wir ihm überlassen, wann er es tut. Wir haben kein Anrecht darauf, den Zeitpunkt zu bestimmen. Und anhand dieser Vorbilder, die wir dann betrachten werden, werden wir sehen, was es heißt, konkret tagtäglich im Glauben zu leben. Und wenn wir das tun, dann sind wir ihre Nachahmer. Wir finden in dem Abschnitt Menschen, die im Vertrauen auf Gott gelebt haben, aber die Erfüllung der Verheißung nicht erlebt haben. Und es war schon immer so der Weg des Glaubens. Im Glauben zu leben heißt nicht, die Verheißung automatisch zu Lebzeiten persönlich zu erleben. Sie haben geglaubt an einen Messias, der kommen wird, der Israel erretten und erlösen wird, aber er ist nicht gekommen. In der einen Generation nicht und in der nächsten nicht und in der nächsten nicht und es sind Jahrhunderte, Jahrtausende von Jahren vergangen, bis sich diese Verheißung erfüllt hat. Sie haben ausgeharrt, Probleme erduldet, man hat ihnen alles weggenommen, sogar das Leben. Sie waren irgendwie wie Fremdkörper in dieser Welt, aber sie sind nicht zurückgewichen, sie haben weiter festgehalten. Auch wenn sie ihr Leben am Vorabend auf den Opferaltar Gottes gelegt haben und am nächsten Tag ist dieses erbärmliche Ding wieder runtergekrabbelt. Dann haben sie es am nächsten Tag wieder raufgelegt und ist es wieder runtergekrabbelt. Wir sind nicht gute Opfer. Und wir finden hier in diesem Abschnitt nicht eine komplette Erklärung dafür, was Glaube ist. Es geht eher darum, was der Glaube in unserem Leben konkret bewirkt und was er für uns tut. Glaube ist nämlich, was soll man das sagen, man könnte das mit einem Fallschirmspringer vergleichen. Wenn du Fallschirmspringen gehst, brauchst du was? Du brauchst unglaubliches Vertrauen. Worauf vertraust du? Du hast ein Objekt, auf das dein Glaube, dein Vertrauen ausgerichtet ist. Was ist das? Ja, der Schirm. Wenn du den Schirm nicht vertrauen kannst, dass er aufgeht und dich trägt, dann bist du ein armer Hund. Du wirst wahrscheinlich nicht springen. Dann brauchst du noch etwas. Du brauchst gewisse Erkenntnis, nämlich über Aerodynamik, über Luftwiderstand. Du musst ein wenig physikalisch was wissen, nämlich, dass dieser Kunststoffschirm über dir, dass er so viel Luftwiderstand bietet, dass du langsam absagst und nicht runterfällst wie ein Stein. Bungee-Jumpen braucht man auch Vertrauen. Das Objekt des Vertrauens, wo man es reinsetzt, ist das Seil. Und hoffentlich auch die Sicherung und die Halterung. Und da musst du springen. Und das ist der Akt des Glaubens. Du musst einmal dich fallen lassen. Es geht nicht anders. Und so ist es auch im Glaubensweg, wenn man Gott nachfolgt, du musst immer wieder springen, du musst immer wieder fallen lassen. Du hast keine Garantie. Gott gibt keine Garantie und sagt, ja, und er sagt nur, die einzige Garantie, die du hast, ist sein Wort. Er sagt, es wird so sein. Das musst du verlassen. Das ist, wenn ein kleines Kind vom Kasten runterspringt und du sagst, spring, der Papa fängt dich auf. Mein Bruder hat das einmal gemacht, wie er noch klein war. Es war so ein steiler Abhang und er hat gesagt, fängst mich auf. Und ich, Koffer, habe gesagt, ja. Und er hat einen Anlauf genommen und ist auf mich zugesegelt. Und ich habe nur Zeit bekommen. Er war ein schlechtes Objekt des Glaubens für ihn. Es tut mir heute noch leid, weil er war so ein kleiner Pimpft und hat, ich habe nicht gefangen. So. Wir wollen also nachdenken über eine Definition, was Glaube ist. Dann gibt es verschiedene Illustrationen und zum Schluss eine Ermahnung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Definition verstehen. Wollen wir weiterlesen? Hebräer 1, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Im Alten Testament mussten Menschen sich voll und ganz auf Gottes Versprechen verlassen. Gott hat gesagt, eines Tages kommt der Befreier. Und seine Verheißungen im Alten Testament waren vage und unvollkommen, gemessen an dem Licht des Neuen Testaments, das wir heute haben. Aber, das ist das Entscheidende, es waren seine Worte und sein Licht. Und auch genau auf dieses Minimum, was sie gehabt haben, haben sie ihr Vertrauen gesetzt. Und wir werden das dann sehen. Der Glaube ist eine reale Sache, die sich den natürlichen Sinnen entzieht. Hat nichts mit unseren Augen, mit unserem Fühlen, mit unserem Hören zu tun, primär. Und ist etwas Unsichtbares. Wir meinen ja immer, es ist alles nur das real, was wir angreifen können. So nach dem Motto, ich glaube nur das, was ich sehe. Als Antwort könnte man drauf sagen, dann hast du keinen Verstand. Warum? Hast du den Verstand schon einmal gesehen? Ich nicht. Da ist nicht vorbeigehüpft. Das ist der Verstand von Jochen. Liebe kannst du nicht sehen und trotzdem ist sie real. So, Glaube hat also nichts mit unseren natürlichen Sinnen zu tun. Und er war so wirklich im Leben von Männern und Frauen in der Vergangenheit, dass sie so gelassen und voller innerer Sicherheit waren, dass sie ihr ganzes Leben darauf bauten, obwohl die Erfüllung der Versprechen Gottes tausende Jahre in die Zukunft reichte. Die hatten absolute Sicherheit, dass das, was in der unsichtbaren Welt ist, obwohl es unmöglich ist, dass es real ist, wirklich. Es wird so sein. So eine Art Glauben hatten sie. So der christliche Glaube ist immer Glaube an und in Gott, ungeachtet der Welt, und nicht Glaube in das Unmögliche, ungeachtet der Wahrscheinlichkeit. Das erkläre ich jetzt. Wie wird das Wetter morgen? Ja, ich glaube, das Wetter wird morgen schön. Obwohl es vielleicht in Strömen runterschüttet, in Kübeln, wie er sagt. So, ich habe einen Glauben in etwas, das irgendwie ungeachtet der Wahrscheinlichkeit ist. Es ist eher wahrscheinlich, dass morgen auch noch regnet, aber ich habe so viel Glauben, ich sage, morgen ist schön. Ungeachtet der Wahrscheinlichkeit. Nun, wenn wir an Gott glauben, dann ist es völlig entgegengesetzt dem, was die Welt glaubt. Beispiel die Auferstehung. Die Pharisäer haben geglaubt, mit der Kreuzigung ist die Sache ein für alle Mal aus der Welt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass das Unwahrscheinliche, Unmögliche passiert, nämlich dass der Herr Jesus aufersteht. So, wenn du an Gott glaubst, dann musst du damit rechnen, dass unmögliche, unwahrscheinliche Dinge passieren. Für Gott ist überhaupt nichts ein Problem. Wir meinen immer, das ist so gewaltig und groß, was uns bedrückt. Aber für Gott ist das alles ein Klacks. Er steht so dermaßen drüber, wie du über eine Ameise. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie Gott ist. Er ist eine völlig andere Dimension. Wisst ihr, eine Ameise, die ist völlig primitiv. Die lebt zweidimensional, krabbelt am Boden herum, hat überhaupt keine Vorstellung von dem, wie ich ausschaue. Wenn ich in einen Ameisenhaufen steige, dann meint die Ameise, ich bin ein Wesen, das aus zwei Fußabtritten besteht. Aus so einer Fläche, denkflächig. Weiß gar nicht, was da noch alles kommt. So, wir denken über Gottes Möglichkeiten in dieser begrenzten Dimension. Ja, wie werde ich eine Frau finden für mein Leben? Eine ganz schwierige Aufgabe. Es ist fast unmöglich zu lösen. Also, jetzt muss ich diesen Herrn einmal erklären, wie schwierig das ist und wie er das machen. Ich gebe ihm ein paar Ratschläge, wie mir ich das vorstellen könnte. Also wirklich, wir denken in so komischen Dimensionen über Gott nach. Wisst ihr, Gott hat so gemacht und die Welt ist entstanden. Hast du es schon mal probiert? Es gibt da Leute, die beschäftigen sich damit, dass sie einen Kugelschreiber auf den Tisch legen und dann wollen sie mit ihren Gedanken bewegen. In der Esoterik. Ja, lächerlich. Die hatten die Sicherheit von Dingen, die unsichtbar und unmöglich sind. Wir werden dann das an den Beispielen sehen. Wir folgen einem Gott, den wir noch nie gesehen haben, noch nie gehört haben. Ich zumindest nicht. Ich habe seine Stimme laut hörbar noch nicht gehört. Und ich habe auch keine Erscheinung von ihm gehabt. Und wir meinen, ja, die Leute, die das gehabt haben, die sind die besonders Gesegneten. Aber im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 29 lesen wir, dass der Glaube von denjenigen, die Jesus noch nie gesehen haben, dass das eigentlich der besondere, der gesegnetere Weg ist. Schadrach, Mesach und Abednego, die drei Freunde von Daniel, die haben diesen realen Nebukadnezar vor sich gesehen, diese bedrohliche Figur, und trotzdem glaubten sie lieber an Gott, den sie noch nie gesehen hatten. Mose. Woher hat Mose eine Ahnung gehabt von den Reichtümern Christi? Hat er sie gesehen? Hast du eine Ahnung, was die Reichtümer Christi sind? Ich habe sie noch nicht gesehen. Kann man nicht sehr viel darunter vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie das ausschaut. Die Reichtümer Ägyptens hat Mose von klein auf tagtäglich vor Augen gehabt. Die waren real eingreifbar. Der hat mit seinen Fingern in der Schatzkiste wühlen können. Und trotzdem hat er lieber die Reichtümer Christi vorgezogen, die er nicht gesehen hat. Ein Bruder von uns in der Gemeinde, der war ist immer sehr aktiv, der arbeitet im Altersheim. Und da hat es dann Probleme gegeben. Da ist dann der oberste Chef vom ganzen Bezirk gekommen und hat ihm gedroht mit Entlassung und so und war also ziemlich unangenehm zu ihm. Und wisst ihr, was der Bruder zu ihm gesagt hat? Er macht es trotzdem weiter. Und er hat gesagt, dieser Bezirkshauptmann hat gesagt, ja, wissen Sie nicht, Herr Kammerer, dass ich die Macht habe, Sie zu entlassen. Und der Bruder hat ihn angeschaut und gesagt, Sie haben über mein Leben absolut gar keine Macht. Über mein Leben regiert Gott. Und das, was Gott will, ist geschircht und nicht das, was Sie wollen. Das habe ich super gefunden. Und genau so ist es. Das, was Gott will, geschieht. Und nicht, was die scheinbar Mächtigen da meinen, das zu geschehen hat. Und wenn Gott es will, sagen Schadrach, Mesach und Abednego, dass wir im Feuer umkommen, ist uns das auch schnurzpiep egal. Wir glauben trotzdem an ihn. Das spielt für uns keine Rolle, das Ergebnis. Unser natürliches Streben ist es, den Augen zu vertrauen, den Sinnen. Aber die Glaubenshelden glaubten an etwas Besseres, Bleibenderes. Bis die Sinne können uns täuschen, Gott aber nie. Und sie hatten Überzeugungen. Und es ist so eine Sache mit der Überzeugung. Was ist eine Überzeugung? Der amerikanische Gerichtshof hat 1972 hat er wegen eines Landstreits klare Kriterien herausgegeben, was eine Überzeugung ist im Vergleich zu einer persönlichen Neigung. Er hat Folgendes gesagt: Der Glaube ist letztlich nur eine Vorliebe, eine Neigung, wenn gewisse Umstände die Personen dazu bewegen, ihren Glauben zu ändern. Dann ist es nur eine Vorliebe, die für eine bestimmte Zeit gilt. So Umstände können sein äußerer Druck, Einfluss der Familie, Androhung vom Prozess, Entlassung, Möglichkeit der Einkerkerung und der Gedanke an Tod. Das, sagt der amerikanische Gerichtshof, ist aber keine Überzeugung. Eine Überzeugung ist was ganz was anderes. Eine Überzeugung ist vorher festgesetzt, keine Momententscheidung. Eine Überzeugung ist völlig egal, ob die Umstände sich ändern. Wenn du eine Überzeugung hast, dann ist es gleich, was deine Freundin in der Klasse tut und sagt. Wenn du dich aber nach ihr richtest, dann hast du eine Neigung und eine Vorliebe, aber keine Überzeugung. Eine Überzeugung ist unabänderlich. Man diskutiert nicht über Überzeugungen. Ich glaube, dass wir ein Problem haben in unserer evangelikalen Christenheit. Gibt es noch Männer und Frauen, die Überzeugungen haben oder die nur mehr Neigungen haben, die sich je nach Situation dann ändern? Man redet den Leuten noch den Mund. Nun, Überzeugungen, die müssen wachsen. Die wachsen in der Stille. Die sind nicht so leicht zu erlangen. Vertrauen, wie schon gesagt. Ja, Nebukadnezar, du kannst uns verbrennen. Das spielt für uns keine Rolle, ob wir weiterhin an unserem Gott festhalten oder nicht. Ob er uns errettet oder nicht, das spielt für uns, das Resultat ist uns wurscht. Wir halten an ihm fest. Und nicht, wir halten an ihm fest, weil er uns retten wird. Nein, das spielt für uns keine Rolle. Das ist eine Überzeugung. Und eine Überzeugung muss ausgelebt werden, sagt er. Gerichtshof. Ein Lebensstil, der mit dem Bekenntnis übereinstimmt. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Liest du die Bibel wie eine Zeitung? Oder ist sie für dich die höchste Quelle der Autorität und Wahrheit? Verbringst du mit ihr mehr Zeit als mit dem Fernseher? Wenn das so der Fall ist, dann würde der oberste Gerichtshof entscheiden und sagen, dein Glaube ist mehr eine Vorliebe, eine Neigung, als eine wirkliche Überzeugung. Vor allem, glaube ich, wenn man jung ist, hat man oft die Meinung, wenn ich gute Gefühle habe, dann bin ich fähig zu richtigen Taten. Das ist aber genau umgekehrt. Gute Gefühle kommen dann, wenn ich das, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist vor Gott, tue, dann stellt sich im Nachhinein ein gutes Gefühl ein. Glaubt ihr wirklich, dass die Mutter, es gibt ja jetzt zwischen schon auch Väter, um 2 Uhr in der Früh, wenn das kleine Baby schreit, ungefähr so laut wie die Trommel heute in der Früh und diese Tröte, dass die dann so eine wahnsinnige Liebe haben zum Kind, nur Schnuckibucki schreit und ich stehe mal auf und es gibt nichts Schöneres, um 2 Uhr in der Früh zu Happy Papi und herumtragen und den Schreihals zu haben und dann speibt er da nur ins Knack und dann musst du es nur wegwischen. Und ja, das ist das Höchste, was ich mir vorstelle. Glaubt ihr wirklich, dass das so lustig ist? Na, du tust es, weil du weißt, es ist richtig, es zu tun und du liebst es und du fühlst dich nachher gut, aber ein gutes Gefühl, um 2 Uhr in der Früh aufzustehen und nach meinem schreienden Schroppen zu sehen, das ist nicht ein gutes Gefühl. Unsere erste Tochter, die hat einmal so eine Phase gehabt, die wollte immer in der Nacht spielen. So zwischen 1 und 3 Uhr in der Früh hat sie die größte Gaudi gehabt, jetzt will sie spielen. Ja, weil wir die so lieb haben, dann mal spielen und am nächsten Tag gehen wir in die Arbeit, ja. Einmal haben wir schreien lassen, weil sie wieder spielen wollte. Wir haben eh nicht schlafen können. Dann hat die Nachbarin Steine an unser Fenster geworfen. Hört sie nicht, dass euch ein Kind schreit? Also wenn es ihr ein Nachbarhaus weiter drüben hört, dann hören sie mir sicher. Am nächsten Morgen ist sie gekommen, hat sich vor mich aufgebaut und gesagt, du bist ein Rabenvater. Ja. Wir haben sie trotzdem schreien lassen, weil wir überzeugt waren, dass es richtig ist für sie, nicht ihren Willen durchzusetzen und schon gar nicht um 1 in der Früh. So, der moderne Mensch, wenn wir den nächsten Vers anschauen, Vers 3, 2 und 3, denn in diesem, nämlich in Bezug auf die Überzeugung von Dingen, haben die Alten Zeugnis Zustimmung Gottes erlangt, heißt es. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Der moderne Mensch steckt in einem Dilemma. Er sucht Antworten auf die Fragen, woher er kommt, wohin er geht, wozu er da ist und wie die Welt entstanden ist, aber ohne Absolutheiten. Und deshalb ist er zum Scheitern verurteilt und in seiner Sinnlosigkeit, die richtige Antwort zu finden, flüchtet er sich in die Esoterik. Denn die wissenschaftlichen Antworten befriedigen den modernen Menschen von heute schon gar nicht mehr. Und es ist eigentlich, die Esoterik ist ein Gericht Gottes. Römer Kapitel 1. Der Mensch, der das Geschöpf in den Mittelpunkt erhebt und verehrt, wird zusätzlich zum Anbeter und Verehrung des Geschöpfes. Und es ist ein Gericht. Der Glaube aber sieht Zusammenhänge. Ich meine, in eurem Alter habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht über die Schöpfung und Evolution und so Zeug. Mittlerweile muss ich es ehrlich sagen, ich denke nicht mehr drüber nach. Für mich ist einfach eh wurscht. Diese ganze Streitfrage. Ich persönlich glaube total, dass Gott die Welt einfach gemacht hat. Und wisst ihr warum? Wir sitzen da herinnen als Christen, haben Probleme mit der Evolution und mit der Schöpfung und auf der anderen Seite haben wir kein Problem, dass Jesus Fische vermehrt. Und Brote. Also das verstehe ich nicht ganz. Denn die Vermehrung von Broten und Fischen ist dieselbe Art von Wunder, nämlich aus nichts Materie zu erschaffen. So wenn Jesus aus nichts Fische erschaffen kann, Materie, dann ist es ein leichtes, aus nichts eine Welt zu schaffen. Das ist dasselbe Prinzip. So. Der Glaube hat mit dem, glaube ich, und kein Problem mehr. Und jetzt sehen wir verschiedene Illustrationen, was uns diese Leute lernen können. Der Abel, was lernen wir von Abel? Abel brachte Gott ein Opfer dar und Gott hat dann gesagt, du bist gerecht, hat sich zu seinen Gaben gestellt, Kain sein Opfer hat er abgelehnt. Wieso hat Gott sein erstes Opfer gefallen? Was hat ihm an dem Opfer Abels gefallen? Woher hat Abel eigentlich gewusst, dass er ein Lamm massakrieren soll? Wahrscheinlich von seinen Eltern Adam und Eva. Die werden ihm das wahrscheinlich irgendwie so mitgeteilt haben, dass am Anfang ein Rhinoceros oder so geschlachtet wurde, um sie zu bedecken. Heißt ja, nach der Sünde hat Gott ein Tier geschlachtet und sie bedeckt. wird wahrscheinlich ein größeres Viech gewesen sein und in ein kleines Häschen. Wenn mit Häschen fehlt, kann man sie auch nicht so besonders bedecken. Gott war mit seiner Gabe zufrieden. Warum? Abel brachte sie so dar, dass er damit ausdrückte, du bist der Herr und ich möchte dir gefallen. Und in diesem Sinn zeigt er uns, wie man Gott anbetet. Ganz einfach. Du bist der Herr und ich möchte dir gefallen. Das heißt Anbetung. Und deshalb ist Anbetung irrigerweise nicht das, dass man in einem Raum sitzt, aufsteht und eine halbe Stunde Lobpreislieder singt. Das ist ein Teil vielleicht, aber Anbetung ist was anderes, nämlich ein ganzheitliches Leben, ein Lebensstil, der das ausdrückt. Dann kommen wir zum Henoch. Henoch ist der Mann in der Bibel, der entrückt wurde, ganz am Anfang. Und wann wurde er entrückt? Vor der Sintflut, vor dem Gericht Gottes. Das ist eigentlich der Grund, warum ich glaube, dass Christen vor der großen Trübsalzeit im Buch der Offenbarung entrückt werden. Gott hat den Henoch herausgenommen. Warum? Er hat Gott gefallen. Und deshalb wurde er gerettet. So Henoch, da haben wir den Kain, wie er den Abel erschlägt. Henoch zeigt uns, wie man, was ist denn da jetzt los? Henoch zeigt uns, wie man vor Gott lebt. Wir meinen vielleicht, wir meinen nicht, wir reden total in unseren Kreisen ständig über das Lebensstil und wie man lebt und was man nicht tut und was man tut und hin und her, da brauche ich eigentlich nicht mehr viel darüber reden. Der nächste Vers ist interessant, nämlich was Glaube bewirkt und was die Wurzel ist. Eines wohlgefälligen Lebensstils vor Gott. Vers 6. Ohne Glauben aber es ist unmöglich, ihm, nämlich Gott, wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. So die Frage ist, wann ist Gott mit dir zufrieden? Wann freut sich Gott über dich? Und in unseren Kreisen wird ständig betont, wenn du das tust und das nicht tust, dann ist Gott mit dir zufrieden und sagt, du bist der Brave. Aber hier sehen wir was anderes. Was gefällt Gott? Gott freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Gott freut sich, wenn du als Kind zu ihm auf den Schoß kommst, zum Papa und sagst, Papa, ich weiß da nicht mehr aus und ein. Kannst du mir da helfen? Wie geht denn das? Lern mir das. Hilf mir du bitte. Das freut Gott. Und wenn du das tust, dann drückst du ja schon Vertrauen aus. Nämlich und die Tatsache, dass du glaubst, dass Gott existiert. Du kannst ja nicht Christ sein und gleichzeitig glauben, dass Gott existiert, überhaupt da ist. Aber wenn er existiert, dann steht hier was Interessantes, nämlich dass diejenigen, die ihn suchen, ein Belohner ist. So Gott belohnt das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Und das ist ganz konkret. Und es fängt mit ganz kleinen Schritten an. Als ich noch Student war, war ich verständlicherweise oft abgebrannt. Abgebrannt kennt's kein Money. So, ich habe einen Vers in der Bibel gelesen, dass man Gott herausfordern soll, indem man ihm den Zehnten gibt. Aber ich habe gedacht, das ist eine super coole Sache, die probiere ich jetzt gleich einmal aus. Das stimmt eigentlich nicht. Ich habe monatelang damit gerungen, weil ich gesagt habe, das ist mein Geld. Das gehört ja nicht dir, das ist mein Geld. Außerdem habe ich so wenig und soll dir da 10% geben. Das ist eine Katastrophe, ich bin ja Schüler und Student. Dann habe ich mich irgendwann einmal durchgerungen und habe das gemacht. Dann war ich völlig abgebrannt und musste am nächsten Tag zum Praktikum fahren und habe gebetet, so, und jetzt bitte hilf mir, sparen. Und dann bin ich in den Bus gestiegen, in den O-Bus, und dann, das hat damals so 40 Pfennig gekostet, die Karte, und dann drückt mir der Busfahrer eine Karte in die Hand und sagt, die ist gratis heute. Ich habe gesagt, warum? Und er hat gesagt, Sie sind der 200.000. Fahrgast. Aber ich mich so abgehauen, die Leute haben geglaubt, ich spinne, weil ich die ganze Zeit lachen müssen im Bus. Weil Gott ist so humorvoll, dass man auf die Art und Weise sparen hilft, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber kann man gleich angefangen am nächsten Tag. So, Gott belohnt das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt, immer. Und manchmal total humorvoll. Geh Wagnisse ein. Meine Frau und ich haben in dieser Hinsicht wirklich schon sehr viel erlebt. Wer wissen will, wie unsere Tochter ohne Geld in Amerika zur Welt gekommen ist, kann ja nachher mit dir reden. Der nächste, das ist der Noah. Jetzt stellt sich bitte den Noah vor. Der Noah hat keine Ahnung gehabt vom Schiffsbau. Der Noah hat wahrscheinlich keinen Regen gekannt. Der Noah hat ungefähr so wie die Turmspringer von dem einen Video in so einer Gegend gelebt, wo sie in den Sand gehüpft sind, weil das Wasser haben sie nicht gekannt. Und jetzt kriegt ihr den Auftrag, ein Schiff zu bauen, das so groß ist wie der Sportplatz da neben euch, ja, da neben uns und so hoch ist wie unser Haus. Tja, cool. So, Noah hat einmal so einen Baum gefällt, was ist hier, oder ein wenig auseinandergeschnitten, hat dann hingelegt auf den großen Rasen da vorne und ziemlich zache Geschichte. Wie lange hat er denn gebaut? 100 Jahre. So, überleg dir einmal, wenn du anfängst, sowas zu tun, dann kommen die Leute, deine Verwandten und Bekannten und sagen, du Noah, was tust denn du? Du, ich baue ein Schiff. Ach so, gehen wir leicht fischen. Nein, ich baue ein bisschen ein größeres Fisch. Aha, machst du ein Fischereiunternehmen auf? Nein, es ist eigentlich nur ein größeres Schiff. Ja, wie groß ist denn? Ja, 100 Meter lang und das nur spinnst du. Warum hat Noah das gemacht? Er hat eine absolut innere Überzeugung. Und was war sein Beweggrund? Bitte? Ja, du denkst immer noch. Ach so, ja, gut. 100 Jahre hat er das gespürt ertragen. Das stimmt. Die haben sich voll lustig gemacht über ihn. Aber Noah hat gebaut und gebaut und gebaut. Und warum hat er das gemacht? Darfst du ruhig antworten. Summ, 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 summ. Also je lauter das ist, summ, desto näher seid ihr bei. Summ, 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 summ. Summ, 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 summ. Summ, 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 summ. Steht im Text. Summ, 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 summ. Stimmt alles. Ist alles richtig, aber die Motivation war eine andere. Er hat sich gefürchtet. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Worüber hat Gott sich gefürchtet? Worüber hat Noah sich gefürchtet? Über das Gericht, das Gott über diese Welt bringen wird. Er hat sich gefürchtet über einen Gott, der die ganze Welt zerstören wird und nur 8 Leute am Leben lassen wird. Ist euch das bewusst, dass Gott eines Tages Milliarden von Menschen richten wird und die werden alle sterben? Und fürchtest du vor so einem Gott? Und ich meine jetzt wirklich Furcht. Das Wort Furcht in der Bibel ist nicht irgendwie so ein bisschen Respekt haben, so wie ich einen Respekt habe von Joachim. Ich habe einen Respekt vor ihm. Oder vom Markus? Nein, dein Bruder, den ihm. Matthias, der Matthias wollte mich gestern ins Wasser schmeißen, am Badesee, hat sich vor mich aufgebaut und gesagt, na du kleiner Mann. So, ich respektiere zwar den Tobias, aber gefürchtet habe ich mich nicht. Und ihr könnt ihn dann ja fragen, wie das dann ausgegangen ist. So. Aber das Wort von Furcht bewegt, das ist etwas anderes. Weißt du, das heißt, die Hosen gestrichen voll haben. Gott zu fürchten, ist was anderes. Gott, es heißt im Hebräerbrief, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn du einmal in die Mangel genommen wirst von Gott, das ist kein Spaß. Und Gott ist wirklich so zu fürchten. Der kann alles mit uns machen. Alles. Unser Leben hängt an einem seidenen Faden. Das ist seine Güte und seine Gnade. Und wenn er nicht mehr will, dass du lebst, dann lebst du nicht mehr. Und wir sollten über das einmal nachdenken. Ich selbst muss über das noch viel nachdenken. Der nächste, also Noah, zeigt uns, wie man gehorsam ist. Und gehorsam ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Und das sehen wir dann beim nächsten. Hier sehen wir noch einmal, wie er das Schiff baut. Ein unglaubliches Werk. Und deshalb erhält er auch hier in diesem Buch der Ehrentafel der Helden einen Platz. Nun, Abraham ist der Nächste. Wir lesen über ihn durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, 75 Jahre, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Land der Verheißung wie in einem Fremden. Er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenem, das ist der Abraham, geboren worden, wie Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von Ferne, begrüßten und bekannten sie, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, dieses Ur, so hätten sie Zeit gehabt, von Kanaan nach Ur zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. Über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Es gibt im Grunde genommen nur zwei Wege, wie man lebt. Hier sehen wir, wie er den Isaak darbringt. Und was mir gut gefällt an dem Bild ist, dass Isaak schon ein relativ kräftiger junger Knabe war und nicht ein kleines Baby, ein wehrloses. Und dass er sich irgendwie auch freiwillig dieser Sache gestellt hat. Wir werden dann noch drauf zurückkommen. So, Abraham zeigt uns, es gibt nur zwei Wege zu leben. Das erste ist durch Sehen, das heißt, du baust alles auf das, was du sehen kannst. Investmentfonds, Lebensversicherungen, Pensionsvorsorge, eine gute Ausbildung, gesichertes Einkommen, werde bitte Lehrer, dann wirst pragmatisiert, bist unkündbar und all diese Dinge. Ein nettes Auto und Luxus und was weiß ich, Urlaub, all diese Dinge. Du baust dein ganzes Leben auf das, was sichtbar ist. Ist eh klar. Und ich glaube, dass es nur das gibt, was ich sehen kann. Dann bin ich auch einer von diesen verbissenen Bauern. Durch Glauben, du baust alles auf das, was du nicht sehen kannst. So einfach ist. Und das ist die Herausforderung. So, Abraham zeigt uns, wie man diesen Weg des Glaubens geht. Überlege mal, du baust dein Leben auf Dinge, die du nicht siehst. Du glaubst, du siehst Gott nicht, du siehst den Heiligen Geist nicht, du siehst Jesus nicht, du siehst den Himmel nicht, du siehst die Hölle nicht, du siehst noch nicht einmal jemanden, der die Bibel im Original geschrieben hat. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Originalmanuskript gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. In einem Buch vielleicht, aber noch nicht leibhaftig vor mir, im Original. Und trotzdem bauen wir unser gesamtes irdisches Leben auf Dinge, die wir niemals gesehen haben. Und das ist genau die Art und Weise, wie die Männer und Frauen Gottes immer gelebt haben. Es ist eigentlich relativ leicht, der Weg des Glaubens. Gott spricht, wir hören zu. Gott verspricht, wir vertrauen. Gott gebietet, wir gehorchen. Wenn du ein Lebenskonzept haben willst, ein erfolgreiches, ist es ganz einfach. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ja, aber wie spricht Gott? Meistens, oft sind wir so wie der Gideon, der dann immer noch ein Vlies haben möchte. Ja, aber kannst du es nur bestätigen durch irgendwelche besonderen Ereignisse, so wie der Mann, der eine große Frage hatte, soll er in den Gebetskreis gehen oder nicht? Er war in Konflikt mit dem James-Bond-Film, mit dem neuen. Der ist ausgestrahlt worden. Und so legt er ein Vlies aus und sagt, Herr, wenn um 20 Uhr ein japanischer Gnom in Admiralitätsuniform an der Tür läutet und Amazing Grace singt, dann ist es dein Wille, dass ich in den Gebetskreis gehe. Ja, es war dann 8:02 und er sagt, danke Herr, dass ich mir einen James-Bond-Film anschauen darf. Das ist eigentlich ein schwacher Glaube. So, was heißt es? Das heißt, du liest zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wir haben das einmal ausprobiert, meine Frau und ich, in jungen Jahren. Wir waren wieder mal abgebrannt in unserer Ehe und wir waren wirklich abgebrannt. Also mega abgebrannt. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt aus, diesen Vers. Und wir sind gespannt, was Gott tut. Wir haben in dieser Zeit wunderbare Erfahrungen machen dürfen. Unter anderem zum Beispiel, mein Vater ist Bäcker. In den 40 Jahren, also in den 16 Jahren, wo wir verheiratet waren, hat er uns noch nie ein Brot geschenkt. Aber in dieser Zeit ist genau am nächsten Tag ein Laib Brot an der Tür gehängt. Es haben sich total viele Dinge dann ereignet und wir haben alles zahlen können. Dann haben wir die Lektion gelernt, na gut, Gott kann uns mit Essen und Nahrung versorgen, aber wie soll man die Miete zahlen? Und wir haben beschlossen, nicht das Konto zu überziehen. Und Leute, probiert es das einmal. Probiert es das wirklich aus, ob Gott zu seinem Wort steht. Trachtet nach seinem Reich. Eine andere Erfahrung, das war die Prüfung. Ich habe beschlossen während meiner Abschlussprüfung als Lehrer, dass ich nicht so bin wie die anderen, die sagen, ich habe nur mit mir selbst zu tun, ich habe kein Auge und kein Ohr für andere. Ich war also offen und bereit, mit jedem zu helfen und zu reden, der mit mir reden wollte. Und es war interessant. In der Zeit haben sie irrsinnig viele Gespräche ergeben. Und ich bin ganz schlecht zum Lernen gekommen. Und dann habe ich die Psychologieprüfung gehabt, Sportpsychologie. Und dann kommt der Professor rein und sagt, sind Sie nicht? Ja, und so. Sind Sie nicht einmal mit meiner Nichte befreundet gewesen? Ja. Na, wie geht's denn der Familie Bachleitner? Das war meine Vorbereitungszeit. Und das gibt's nicht. Und der 20 Minuten hat er sich über seine Familie unterhalten, über den Großvater Bachleitner und über die Tante Bachleitner und die Mutter Bachleitner, was weiß der nie. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, ich sollte da über Aggression im Sport reden. Prüfung bei der Kommission. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, Herr Professor, ich sollte mir eigentlich vorbereiten. Ah, du hast gesagt, das wird schon, das machen wir schon, das kann man bleiben. Dann habe ich meine Prüfung gehabt und habe gesagt, ja, erzählen Sie mir irgendwas über Aggression, so Fußball und so. Dann habe ich ein paar Sätze gesagt, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Das war eine ganz kurze Prüfung, aber einen Einser gekriegt, bin wieder gegangen. Ja. Ich habe es nicht herausgefordert, wirklich. Ich habe Gott nicht versucht. Ich habe mein Bestes getan, aber es war nicht mehr möglich. Und Gott hat total geholfen. Und zweite Beispiel bei der Prüfung in Deutsch. Da habe ich eine Frage gekriegt, die habe ich überhaupt nicht gewusst. Das waren die Meistersinger von Nürnberg. Zu denen bin ich nicht mehr dazugekommen. Und wirklich gelernt. Also ich möchte es dazu sagen, ich habe Gott nicht versucht, aber ich bin nicht mehr dazugekommen. Meistersinger von Nürnberg, mir ist das Ladl runtergehängt, damit ich überhaupt nicht mehr ausgehen. Ich habe also dann zum Schwafeln angefangen. Sie singen halt und so. Das. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber es ist auf alle Fälle zum Schwafeln angefangen. Und dann ist Folgendes passiert. Und hat der Professor, der mich in Literatur geprüft hat, hat gesagt, also das stimmt ja überhaupt nicht und Sie kennen sich nicht aus. Und hat der Professor, der mich in Grammatik geprüft hat, gesagt, nein, Herr Kollege, die haben Sie überhaupt nicht mehr zwar. Nein, Herr Kollege, Sie interpretieren das völlig falsch. Was er eigentlich gemeint hat, war das und das und das. Und der hat wieder gesagt, nein, das hat er nicht gemeint. Und die haben zu diskutieren angefangen. Und die haben 10 Minuten diskutiert, was ich gemeint habe. Und dann hat irgendwann gesagt, der Vorsitzende, meine Herren, wir müssen weitergehen mit der Prüfung und so weiter. Und dann hat, ja, fragen Sie mit der nächsten Frage. Und dann hat der eine Professor gesagt, oh, die Zeit ist um, geht nicht mehr. Das war mein Literatur. So, Abraham zieht los. Und jetzt überlegt sich bitte diese Geschichte. Folgende Situation, Abraham packt, der Möbelwagen steht vor sein Haus, die Backer tragen das ganze Zeug raus, wird alles verladen auf den Container und so weiter. Und die Nachbarn, ja Abraham, wo fährst du denn hin? Ja, keine Ahnung. Ja Abraham, hast du nicht im Reisebüro rund nachgeschaut? Ein paar Prospekte? Ja, wie schaut es denn dort aus? Ja, das weiß ich nicht. Ja, wo wirst du denn wohnen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ja, und wovon wirst du leben und deine Familie ernähren? Und wo werden deine zukünftigen Kinder in die Schule gehen? Ja, keine Ahnung. Ja, Abraham, spinnst du? So, Abraham zieht aus und weiß nicht wohin. Ich meine, das ist total komisch. Wie ich da hergefahren bin, habe ich genau gewusst, ich fahre nach Altenmarkt. Habe den Weg dorthin gewusst und fahre dorthin. So, Abraham zieht los. Das ist Glaube. Du ziehst los und weißt nicht wohin. Das ist wie wenn du heiratest. Du brauchst auch Glauben. Du ziehst los und weißt nicht wohin. Gell, Rüdiger? So, wenn wir Christen sind, dann müssen wir auch losziehen. Wir müssen alte Gewohnheiten ablegen. Wir müssen uns von Unglaube und Sünde distanzieren. Und bitte, horcht bei dem nächsten Satz ganz wichtig zu. Von Sünde distanzieren und nicht von Sündern. Von Unglaube distanzieren, aber nicht von Ungläubigen. Ein völlig zwei Paar Schuhe. Jesus war ein Lieb, der hat die Sünder geliebt. Nicht die Sünde. Die Sünder hat er geliebt und die Sünde hat er gehasst. So bitte, wenn es da herinnen Leute gibt, die in der Welt noch Kontakte haben und dort aktiv sind, ermutigt die bitte und jetzt es nicht bremsen. Indem sie es in eine Schablone presst und jetzt müssen es alle gleich ganz heilig sein. Schaut auf bitte auf das, was sie werden sollen können. Auch wenn sie jetzt nur Botschaft sind. Und auch wenn sie beim Zeugnis Scheiße sagen. Mir ist es genauso gegangen. Ich weiß es, ich habe ein Zeugnis gegeben in einem Camp in Amerika und habe gesagt auf Englisch, and then I asked Jesus to forgive me all the shit I've done in my life. Und ich war bitte ungläubig, ich habe nicht die geschliffene Sprache der Christen schon bei meiner Bekehrung gewusst. Und ich habe genauso gebetet. Und dann sind sofort alle möglichen Leute hergekommen und gesagt, das Zeugnis war eh okay, aber das Wort darfst du nie wieder nehmen und das ist schlecht und das verunehrt Gott und so weiter. Und man dachte, na Wahnsinn. Und einmal habe ich ein Zeugnis gegeben in einer Schweizer Gemeinde, habe ein Lied vorgesungen. Wisst ihr, was passiert ist? Der Prediger hat gleich nachher angerufen und gesagt, ja, wie können Sie diesen jungen Bruder ermutigen, vor die Gemeinde aufzustehen und ein Lied zu singen? Ein Skandal, der hat nicht einmal eine Krawatte gehabt. Wisst ihr, wie ich mir vorgekommen bin? Zu diesem Zeitpunkt, und ich war immer finanziell sehr knapp bei Kasse, ich habe nicht einmal ein Jackett gehabt. Besessen. Ich hätte gar keins anziehen können, weil ich mir nicht leisten konnte. Und dann kommt dieser Bruder, meint's gut, und nimmt mir die Luft und die Freude. Stellt euch irgendwie das dann vor, der Abraham, der wird einmal von Isaac gefragt, du Papa, wir leben jetzt schon ziemlich lang in diesem Land Kanaan, wäre es nicht an der Zeit, dass wir, du sagst immer, das ist unser Land. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, dass wir keinen Quadratzentimeter von dem Land besitzen. Wie kannst du sagen, das ist unser Land, das gehört uns? Wir haben ja gar nichts in dem Land. Wir müssen ständig fragen, ob wir die Wasserleitung von dem benutzen dürfen und die Klärgrube von der und da und es ist ja unangenehm. Warum fangen wir nicht einmal an, Gottes Verheißung nachzuhelfen und kaufen ein paar Hektar? Und wenn wir wieder Geld haben, kaufen wir wieder ein paar Hektar. Und der Abraham sagt, Ja, ich sage, es ist ganz ein guter Gedanke, aber Gott hat uns ja das ganze Land verheißen. Das können wir nicht kaufen. Das müssen wir uns schenken lassen. So wird dann oft so, wir helfen Gottes Verheißungen nach, indem wir ein paar so Quadratzentimeter kaufen. Weil wir es nicht erwarten können, dass uns das Ganze schenkt. Und da bringen wir uns um sehr viel Segen. Und es erfordert enorm viel Glauben, nicht zu murren in einem Land, das sie zeitlebens nie besessen haben. Vielleicht hat sich der Abraham auch schon mal gedacht, ja, Versprechen, Versprechen, ist aber auch schon alles. Und dann findet man die Sarah, auch sie wird hier, Sarah ist eigentlich keine so, bei ihr sieht man eigentlich nicht so viel Glauben in der Bibel, wenn man es liest im ersten Buch Mose. Aber hier sieht man, dass Gott sie auch ehrt, und zwar, weil sie ihn für treu achtete, dass Gott das erfüllen wird, dass sie über die Zeit des Wechsels hinaus, der Wechsel war schon abgeschlossen, konnte keine Kinder mehr kriegen, dass sie doch noch ein Kind kriegen würde. Hier ehrt Gott den Glauben der Sarah. Auch wenn wir in der Geschichte im ersten Buch Mose nicht so viel finden. Es ist schon frustrierend zu arbeiten und zu glauben und keine Resultate zu sehen, oder? Manchmal. Aber wahrer Glaube ist taub gegen Zweifel und Entmutigung. Wahrer Glaube sieht die Verheißung Gottes. Und dann ist die Sache mit Isaak, hier hat Abraham bewiesen, dass sein Glaube echt ist. Er hat tatsächlich geglaubt, dass Gott ihn auferwecken kann. Woher weiß er das? Bis dorthin hat Gott noch niemanden auferweckt. Warum? Er hat gewusst, Gott lügt nicht, und er hat gesagt, in diesem werde ich Nachkommen haben. Das heißt, wenn ich ihn jetzt umbringe, dann muss ihn Gott wieder auferwecken. Es geht nicht anders. Glaube ist das, wenn man Gott alles gibt, wirklich alles, alle Ressourcen inklusive sich selbst. Und ihr braucht keine Angst haben, ihr kriegt dann eh wieder mehr zurück von ihm. Wir sind immer die Beschenkten. Die Nächsten, die Patriarchen, die zeigen uns, wie man im Glauben stirbt. Ja, normalerweise, wenn man jetzt gestorben ist oder im Begriff ist zu sterben, dann hat man ja irgendein Erbteil weitergegeben. Also meine Mutter vererbt mir das Haus. Und ich vererbe meine Kinder Haus und vielleicht irgendwas anderes. Das vererbt man. So, die sind gestorben, was haben sie zum Vererben gehabt? Da war ja nichts da. Sie haben die Verheißung Gottes weitergegeben. Die drei, die wir da sehen, bei denen sieht man, wie sie im Glauben gestorben sind, und sie haben diese Verheißung, ihr werdet das Land besitzen, es ist unser Land, haben sie an die Kinder weitergegeben. Und es war so real für sie, dass der Josef gesagt hat, nehmt's mich mit, meinen mumifizierten Leichnam, begrabt's mich in dem Land, das uns Gott versprochen hat. Unglaublich. Und genauso leben wir ja auch. Wenn ich sterbe, und der Herr ist bis dorthin nicht gekommen, dann werde ich zu meinen Kindern und Enkelkindern und Ururenkel sagen, haltet fest an Jesus Christus, er wird sicher kommen. Aber wenn sie ihn nicht erleben, ich werde sterben. Und vielleicht wird meine Tochter auch sterben, und meine Enkelkinder auch sterben, und Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Aber dies ist der Weg, wie Christen seit Jahrtausenden leben. Sie erwarten und sie sterben. Und trotzdem haben sie nicht den Glauben aufgegeben, dass Christus wiederkommen wird. So, wir werden vielleicht auch zu denen gehören, die sterben werden, und an die Verheißung glauben, dass Jesus wiederkommen wird, dass uns auferwecken wird, obwohl wir es zu Lebzeiten noch nicht erlebt haben. Jakob lebte manchmal im Glauben, meistens stolperte er im Schauen. Und der Jakob war ein Wüderhund. Der war der Einzige in der Bibel, der mit Gott gerauft hat. Ich meine, die Idee musst du mal haben, dass du mit Gott raufst. Ein Ringkampf. Ich meine, jeder andere, aber Jakob war ein Spitzbub. Der war ganz ein eigenartiger Typ. Aber was mir bei ihm total gefällt, ist das, im Endeffekt seines Lebens hat er Gottes Plan für sein Leben akzeptiert und angenommen. Er war ständig ein wenig in Clinch mit Gott und hat gerauft, aber er hat Gottes Plan akzeptiert. Er hat Josef mit einem doppelten Segen, nämlich den Zweitjüngsten, ausgestattet. Er hat mit Gott gehandelt. Er wollte mehr von Gott haben. Er wollte einen Segen haben. Er wollte nicht irgendwie so ein Mittelmeer. Er wollte einfach, dass Gott ihm was Gutes tut. Und er hat mit ihm gerungen. Und das ist ganz interessant, dass das viele Christen nicht tun. Sie meinen irgendwie so, hauptsächlich ich habe ewiges Leben. Und es ist genügt eh schon. Ja, aber wir könnten doch ja auch von Gott was Größeres erwarten. Also, wir müssen doch auch einmal mit dem zufrieden sein, was wir haben. Ich bin nicht zufrieden. Weil Gottes Verheißungen viel größer sind, als ich bis jetzt erlebt habe. Ich will noch viel, viel mehr vom Herrn erkennen. Noch viel, viel mehr. Ich bin mir noch nicht zufrieden. Der Paulus selbst ist nicht zufrieden, indem er sagt, ja, er lässt das alte hinten und er läuft auf das Ziel zu. Er hat es noch nicht ergriffen, aber er ist ergriffen von Christus. Und er läuft in diese Richtung und er will ihn auf das Ziel. Also, ich weiß nicht, vielleicht bist du schon zufrieden mit deinem Leben, was du mit dem Herrn erlebt hast. Ich nicht. Gott ist noch viel, viel größer. Und deshalb dürfen wir auch noch viel, viel mehr von ihm erwarten. Er sagt, fordere von, da gibt es eine Bibelschule in einem südamerikanischen Land. Und diese Bibelschule, die hat eine Art Gebetskapelle, wo sich die Bibelschüler zurückziehen können. Und auf dem Weg zu dieser Gebetsstätte gibt es entlang des Weges von Zeit zu Zeit so verschiedene Gebetsverheißungen. Es fängt an mit bittet und es wird euch gegeben werden und so weiter und so fort. Aber am Ende, direkt am Eingang über diese Stätte des Gebets steht, fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mose, der Nächste, über ihn werde ich nicht vorlesen, denn Mose ist sehr bekannt. Mose zeigt uns, wie man Entscheidungen trifft. Das ist Mose, wie er von Michelangelo dargestellt wird. Das Leben ist voller Entscheidungen. Es gibt wichtige Entscheidungen und unwichtige Entscheidungen. Viele Entscheidungen können wir selbst treffen. Haben wir eigene Willensfreiheit, zum Beispiel, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, esse ich heute Schnitzel oder einen Schweinsbraten, brauche ich Gott nicht fragen. Soll ich Auto waschen oder nicht? Das kann ich selber entscheiden. Brauche ich nicht fragen. Dann gibt es viele Entscheidungen, die weiß ich genau, was Gott will, kann ich auch selbst treffen, brauche ich nicht fragen. Was willst du Gott? Steht eh schon klar da, deinem Wort. Gläubige sollen Gläubige heiraten, brauche ich nicht fragen. Einmal ist ein Mädchen zu mir gekommen und hat schon so herumgedruckt, habe eh schon gewusst, worum es geht. Dann hat sie gesagt, du, was denkst denn du? Weiß ich nicht, um was geht's? Ja, ich habe jemanden kennengelernt. Ja, und der ist sehr interessiert am Glauben. Und ich rede wahnsinnig gern mit ihm. Und ich rede wahnsinnig gut mit ihm. Und ich höre mir wahnsinnig gern zu. Und ich habe dann gesagt, bist verliebt in ihn? Ja. Und weißt, ich kann ihm das Evangelium so gut sagen. Und was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe gesagt, davonlaufen. Sie war total vor den Kopf gestoßen. Wie davonlaufen? Ja, soll ich davonlaufen? Lauf einfach davon. Ja, das ist ja so unhöflich, das ist eh wurscht. Nimm mit in den Jugendkreis, sag, schau her, das ist der Seppi. Ihr seid in derselben Schule, machen bekannt und dann laufst du davon. Also ich habe gedacht, die kommt nie wieder zu mir und fragt mich irgendwas. Ich war ein bisschen unsensibel, glaube ich, an dem Tag, aber ich habe mir gedacht, die braucht es. Und ich habe es vor kurzem wieder getroffen, sie hat mich gegrüßt. Entscheidungen treffen. Und wisst ihr, was heilig sein heißt? Wir sollen ja heilig sein. Komplizierter Begriff, werdet heilig, seid heilig und werdet heilig und diese ganze Heiligungsgeschichte. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Heiligung bedeutet, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Fleischlichkeit bedeutet, die falschen Entscheidungen zu treffen. So einfach ist Leben. Und wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Wenn Satan uns anficht, sagen wir ja oder nein. Wenn wir die Gelegenheit haben, Zeugnis zu geben, ergreifen wir sie oder nicht. Wenn wir Bibel lesen und beten, nehmen wir uns die Zeit oder nicht. Buchstäblich alles im Leben verlangt eine Entscheidung. Manche sind so wichtig, dass sie über Sieg und Niederlage entscheiden. Manche Gelegenheiten kommen nie wieder. Die alten Griechen haben eine Statue gehabt. Die Statue hat geheißen Gelegenheit. Vorne hatte, so wie ich früher, langes, wallendes Haar. Und hinten hatte, so wie ich bald, auf dem Hinterkopf war sie glatzköpfig. Und es sollte sozusagen symbolisieren, dass wir, wenn wir die Gelegenheit haben, müssen wir sie ergreifen. Wenn sie vorbei ist, kann man sie nicht mehr anhalten. Gibt's nichts mehr, was man ergreifen kann. Was hilft uns, Entscheidungen zu treffen? Mir hat eines geholfen, nämlich versuch dich in die Perspektive eines 70-Jährigen zu versetzen. Du bist also jetzt 70 Jahre alt, du denkst über dein Leben rückwärts und überlegst dir, was hätte ich gerne, dass in meinem Leben zwischen 15 und 25 passiert wäre, was mich mit 70 freuen würde. Und dann triffst du eine Entscheidung. Eine gute Sache. Gott fordert Menschen auf, sich zu entscheiden. Und zwar die richtigen Entscheidungen werden auf der Basis des richtigen Glaubens gefällt. Und die richtige Entscheidung ist es dann, wenn es Gottes Wille ist, unabhängig davon, ob wir Resultate sehen oder nicht. Moses Eltern zum Beispiel, Jochebed, ignorierten die Einschüchterung von Seiten der Welt und akzeptierten Gottes Plan für ihren Sohn. Wir haben nicht versucht, so wie Sarah, Gottes Plan noch irgendwie aufzubessern. Wer von euch kennt ihn, also das ist ungefähr so dumm wie der Mr. Bean, ist der euch der Begriff. Mr. Bean, also das ist jetzt ein empfehlenswerter Film. Da gibt es einen Mr. Bean-Film, wo er so einen vermeintlichen Kunstexperten spielt. Er wird also verwechselt, kommt nach Amerika und wird dann als der Kunstexperte gehalten. Und er soll ein Bild, ein wunderschönes Bild, wahnsinnig wertvoll, soll er also irgendwie beurteilen und das beschützen und sein Fachurteil abgeben und hin und her. Und auf alle Fälle, er muss niesen und diese platscht aufs Bild und er will den Schaden wieder gut machen, nimmt ein Taschentuch und wischt halt übers Gesicht und Mann, oh Mann, er verwischt das ganze Gemälde und er wischt halt und dann zum Schluss erwischt er nur Nitroverdünnung und wischt halt auch dann herum und dann zeichnet er halt so ein Mandel hin. Verhängt es wieder und so ist dann die Eröffnung. Katastrophe. Und so sind wir auch oft, wenn wir Gottes Plan verbessern wollen. Wir wischen da herum am Gemälde und dann irgendwie das verbessern. Und dann kommt halt so ein Gemälde aus, so wie beim Mr. Bean. Nichts Gescheites. Oder? Hat er ein Poster drauf, bitte? Dieses Detail ist mir entgangen. Mose, der hat alles gehabt. Und trotzdem, interessanterweise lesen wir über ihn, er wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu erleiden. Und dieser Ausdruck wählte, das ist ein Abwägen von Pro und Kontras. Er hat eine Liste angefertigt, pro Ägypten, kontra Ägypten, und dann hat er sich entschieden. Und ich habe dort einen Artikel gefunden, der mich sehr beeindruckt hat, den ich leider jetzt nicht mehr finde. Und zwar, na, ich hoffe, ah, da ist er. Kennt ihr das Schloss? 9? Wo steht denn das? Bitte? Ja, das ist in Preußen. Ja, das Schloss Bellevue in Berlin. Und es war der Sitz Wilhelms II. Und einer seiner Nachfolger, Philipp, er hat übrigens keinen Nachnamen, er hätte geheißen Philipp von Preußen. Dieser Philipp ist in der direkten Nachfolgelinie von Wilhelm II. Und wenn ihr in Deutschland noch eine Aristokratie, also so eine Monarchie oder so etwas hättet, parlamentarische Monarchie, dann wäre er heute König. Philipp von Preußen ist Christ geworden und er schreibt Folgendes. Wenn ich an meine Situation denke, denke ich gerne an Mose, wie er im Neuen Testament im Hebräerbrief geschildert wird. Mose hatte die Wahl zwischen dem ägyptischen Königshaus und dem Volk Israel, zu dem er gehörte und das sich in der Sklaverei befand. Mose entschied sich für sein Volk und verließ das Herrscherhaus Ägyptens. Für ihn wog der Himmel schwerer und der Himmel wiegt auch schwerer als ein Haus Preußen. Wahrscheinlich hätte ich den Weg zu Jesus nie gefunden, wenn unsere jüngere Familiengeschichte anders verlaufen wäre. Gott meint es immer gut mit uns. Übrigens habe ich mich bei meiner Hochzeit an das Hausgesetz gehalten, allerdings an das meines himmlischen Vaters. Und sein Hausgesetz hat in diesem Zusammenhang zwei wichtige Bestimmungen. Erstens sind alle Christinnen und Christen Gottes Kinder, Kinder des Königs aller Könige und gehören damit dem himmlischen Hochadel an. Zweitens freut sich Gott natürlich, wenn der himmlische Hochadel untereinander heiratet. Ich habe solchen himmlischen Hochadel geheiratet. Meine auserwählte Königstochter heißt Anna Christine und ist eine bürgerliche. Zwei Gründe, warum er Christ geworden ist. Erstens, ich wollte nicht verloren gehen. Wer glaubt denn heute noch an Himmel und Hölle, vielleicht sagen Sie jetzt. Das ist doch nur etwas für naive Leute. Aber kann man Menschen, die Weltgeschichte gemacht haben, wie Paulus, Martin Luther, Blaise Pascal, Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer und viele andere als naiv bezeichnen, dann bin ich auch gerne naiv. Ein zweiter Grund. Es gab für mich noch weitere Gründe, Christ zu werden. Zweiter Grund ist, es wäre doch etwas, berühmt zu sein und in einem Schloss zu leben, mit einem großen Vermögen, rauschende Feste zu feiern, Traumhochzeiten und so weiter. Und er sagt, diese Dinge hinterlassen einen schalen Nachgeschmack. Meine Professoren meinten, mache das christliche Ehrenamt zum Beruf. Und dieser Mann, der hat mich deshalb sehr beeindruckt, weil es etwas anderes ist, nach Reichtum zu streben und eh nichts zu verlieren, als so ein Schloss in Aussicht gehabt zu hätten. Also, ja. Furcht ist ein großer Motivationskiller, um richtige Entscheidungen nicht zu treffen, so wie Peter Hane sagt, übrigens, das ist ein Hunne. Die Hunnen waren ein sehr grausames Volk und sehr faszinierend. Sie haben ihren Baby schon, also dem kleinen, wie heißt der, Tobias, noch viel kleiner, der Sohn von der Pascal, Jonas heißt er. Sie hätten ihm noch früher, als ein Baby war, oder dein Kind, den Burschen hätten sie ihm mit einem Messer das Gesicht zerschnitten. Sie wollten dadurch den Bartwuchs verhindern und die Nase haben sie platt gedrückt, damit er unter den Helm passt. Sie waren rein auf Krieg aus. Und die zivilisierten Länder Europas haben mit den Hunden überhaupt nichts anfangen können. Sie haben keine Gefangenen gemacht, sie haben kein Lösegeld genommen, sie waren völlig überrannt und sie haben keine Lebenden hinterlassen. Sie haben alles zerstört. Und Peter Hane sagt, wenn unsere Gottesfurcht zu wenig ist, dann bekommen wir eine Heidenangst. So wie damals die Hunnen die Geisel der Menschheit waren und alle eine Heidenangst gehabt haben. Nur deshalb, weil die Gottesfurcht zu klein war. Wir kommen jetzt zu weiteren Beispielen, nämlich wie man siegt und mutig ist. Wir haben hier also Jericho, Rahab, Gideon und Barak. Durch Glauben, diese Jericho, es gefällt uns diese Geschichte. Und ein Merkmal von wahrem Glauben ist Mut. Ihr müsst euch vorstellen, die sind 40 Jahre in der Wüste herumgekoffert. Man hört nur Murren und Sünde und Götzendienst und wenig Glauben. Aber jetzt kommen sie, eine neue Generation. Kommen sie nach Jericho. Und jetzt haben sie Glauben. Und sie umziehen die Stadt 7-mal und am Schluss überhaupt. Also 6-mal und dann nochmal 7-mal, das Ganze. Und dann fallen die Mauern. Und sie erleben diesen Sieg. Rahab erlebt einen persönlichen Sieg. Sie wird errettet und wird die Großmutter, die Mutter Boas, und wird in die Ahnengalerie des Messias aufgenommen. Sie haben vieles erreicht durch Glauben, unglaubliche Sachen. Simson, Jephtha, David, wie sie alle genannt werden, alle hatten einen Mangel, alle hatten sozusagen eine Schwäche, aber mit Gottes Kraft, mit Gott durch Glauben an ihn, haben sie den Sieg erlangt. Was sollte man noch sagen? Könnte man noch vieles darüber erzählen? Aber ich werde es auslassen und zum letzten Teil kommen, nämlich, dass der Glaube auch im Leiden ausharrt. Manchmal gibt Gott Menschen Glauben, nicht um zu siegen, sondern Leiden zu ertragen und sogar den Tod in Kauf zu nehmen. Und auch diese finden wir in Hebräer 11. Wie im Krankenhaus klingt, bin, habe ich meine Frau jeden Tag besucht. Und ich habe einen Infusionsständer gehabt und die ganzen Infusionen. Bin jeden Tag circa 10 Stunden an den Infusionen gehängt. Und manchmal war ich so schwach, dass ich das Bett nicht verlassen konnte. Eines Tages aber habe ich mich besser gefühlt und bin zum Fenster gegangen mit meinem Infusionsständer und wollte ihr nachschauen. Sie ist immer so eine gewisse Strecke gegangen. Und ich habe gebetet, dass sie sich umdreht und raufwinkt. Und kein Vorwurf an meine Frau, nachdem ich nie ans Fenster gegangen bin, ist sie eben nicht auf die Idee gekommen, noch zu winken. Und ich war richtig sauer auf Gott. Ich habe gesagt, das ist doch für dich eine Kleinigkeit, ihr den Gedanken zu geben, dreh dich um und wink. Was bist du für Gott? Du hörst nicht einmal das Gebet. Ihr kennt solche Gedanken nicht, glaube ich, oder? Ihr seid immer ganz respektvoll mit Gott und nie sauer. Und dann hat Gott mir einen Gedanken gegeben, nämlich folgenden. Was willst du eigentlich? Können wir vielleicht die Tür ein wenig aufmachen oder so? Es ist schon wieder so heiß. Was willst du eigentlich? Willst du im Glauben leben oder im Schauen? Glaubst du, dass es mit dir gut meint, ob sie sich umdreht und winkt oder nicht? Was willst du? Das hat mir total geholfen. Und manchmal ist Sieg der, dass man das erträgt, was einem Gott auferlegt. Und dazu brauchst du auch Glaube und Vertrauen. Manche sind der Schärfe des Schwertes entgangen, aber manche nicht. Es geschehen auch schreckliche Dinge guten Menschen und auch Gläubigen. Wir sind nicht ausgenommen. Und dann ist es auch eine Herausforderung, im Glauben auszuharren. Und auch dafür wird uns Gott die Kraft geben. Aber jetzt kommen wir zum Schluss dieser ganzen Pfingstfreizeit, Kapitel 12, 1 bis 2. Vers bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, der wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptanliegen dieser Vorträge. Gebt bitte jetzt die Zuschauerrolle auf und lauft selber. Dieses Wort, lasst uns laufen. Lasst uns mit Ausharren laufen. Den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt müssen wir aufhören, die Zuschauerrolle aufgeben, aktiv auf das Spielfeld treten und dem Beispiel dieser Männer und Frauen folgen und dem Wettlauf bestreiten, selber aktiver Kämpfer und Athlet werden. Nun liegt es an dir. Sei du ein Held und sei du eine Heldin. Sonst war das ganze Wochenende umsonst, wenn du weiterhin in der Konsumentenrolle bleibst. Ihr könnt eh nichts dafür, teilweise. Ihr seid zu Konsumenten erzogen worden. Sitzt schön brav am Rand des Spielfelds und lasst die älteren, ehrwürdigen, reifen Geschwister die Arbeit tun. Wenn sie es gut machen, wenn sie es nicht gut machen, ist das bei euch so in der Gemeinde? Oder seid ihr aktiv dabei im Wettkampf, im Wettlauf? Vielleicht bist du erst 14. Na und? Geh zu deinem Gemeindeleiter und sag, ich möchte bei der Kinderstunde mithelfen. Aktiv, selber, nicht nur immer warten. Manche haben das Gefühl, Geistlichkeit ist das, wenn jemand kommt und sagt, du, liebe Schwester, ich habe dich jetzt 17 Jahre beobachtet, ich bin so begeistert von deinem Wandel, könntest du nicht eventuell, da ich ein göttliches Wort über dich erfahren habe und ich möchte das auch legitimieren mit der Bibelstelle, eventuell beim Babyhüten mitmachen. Mann, versteht's, wir werden schon ein kompliziert. Anpacken. Selber aktiv werden. Da möchte ich gerne mitarbeiten. Könnte ich da mithelfen? Also ich freue mich total, wenn jemand irgendwann einmal auf die Idee kommt von unseren Jugendkreisen und sagt, du Günther, ich habe gerade jetzt eine Woche Schulferien, kann ich da mal was helfen? Ja bitte, du kannst mir wirklich helfen. Du könntest mir ein paar PowerPoint-Folien machen. Und du würdest mir eine Hilfe sein, wenn du am Internet über Gottesfurcht alles außerfindest, was da steht. Wenn jemand von euch bereit dazu wäre, wäre wirklich dankbar. Braucht einen Internetfreak, der was einen schnellen Anschluss hat, sich die Mühe macht, über Gottesfurcht alles zusammenzukramen, was es gibt. Was sind Bürden? Bürden sind die leicht umstrickende Sünde. Vielleicht ist es Sorgen oder Verstrickung in weltlichen Angelegenheiten, Reichtum, Zweifel. Mit Ausharren laufen. Wisst ihr, es geht hier nicht über den Olympischen Spielen alle 4 Jahre darum, einen Wettlauf 2 Stunden zu bestreiten, sondern unser Wettlauf ist ein Marathonlauf, der morgen anfängt. Und das Interessante ist, wir haben immer so negative Gedanken über den Alltag. Ich liebe den Alltag. Der Alltag ist super. Ich meine, es wäre schrecklich, wenn es jeden Tag Schnitzel gäbe. Na warum? Da freue ich mich ja nicht mehr auf das Schnitzel, das öfters gibt. Es muss auch wieder mal zum Frühstück, wir haben einen Semmeltag in der Woche. Am Samstag gibt es Semmeltag. Nur am Samstag, da freuen wir uns schon von Montag bis Freitag auf den Semmeltag. Wenn es jeden Tag Semmeln gibt, das taugt mir gar nicht. So der Alltag bereitet uns eigentlich, macht uns die freudigen Dinge kostbar. Hinschauen auf Jesus. Das Fatale beim 100-Meter-Lauf ist, habt ihr schon mal einen 100-Meter-Läufer gesehen? Ist unglaublich, was die für Energie entwickeln. Die schnaufen nicht einmal. Der braucht für 10 Sekunden 2 Schnapper. Dann ist im Ziel. Das Fatale ist beim 100-Meter-Lauf, wenn du auf die Ziellinie schaust, du darfst ja nicht links und rechts schauen. Das kostet in manchen Sportarten bis zu einem Zehntel. Diese Kopfbewegung. Darfst nicht tun. Du musst auf das Ziel schauen und durchlaufen. Und so wirst du mal laufen. Hinschauen auf Jesus und laufen. Ich sage jetzt einen ganz gefährlichen Satz. Es gibt ein Gedicht, der heißt, lass dich nicht von Menschen leiten. Menschen sind wie Laub im Wind. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Kann man nicht absolut setzen, aber es ist was dran. Ein Mann namens John Coulter, der bei einer Clark-Expedition, lasst uns laufen, die Zuschauerrolle aufgeben, aktiv am Wettkampf, stark und mutig sein. Das ist John Coulter, ein Trapper, der bei einer Clark-and-Lewis-Expedition mitgemacht hat ins Landesinnere vom heutigen Amerika. Nun, sie wollten einige Biber jagen in Yellowstone. Und da hat sich dann Folgendes ereignet, das, was seinen Ruhm begründet hat, warum er hier verewigt worden ist. Das war ein Lauf. Das war das Rennen seines Lebens. Das Leben, der Lauf um sein Leben. Er und sein Freund John Pott wurden in Montana von Schwarzfuß-Indianern umsingelt und sie konnten nicht mehr entkommen. Sie konnten weder flussabwärts noch aufwärts und so sprangen sie auf eine Sandbank in der Mitte des Flusses. Der eine, John Pott, wurde im Handgemenge gleich getötet. Er stand auf der Sandbank und wurde jetzt also, jetzt wurde überlegt, was wir mit ihm machen. Die Indianer haben uns überlegt, ob sie ihn braten sollen, nackt, ob sie ihn häuten sollen, ob sie ihn zu Tode schlagen sollen oder lebendig verbrennen. Sie haben viele kreative Ideen gehabt. Einer hat ihn dann gefragt, ob er rennen könne. Und er hat gesagt, ja. Und so sind sie, umgekehrt, Colter sagte, er wäre langsam wie eine Schildkröte. Und so beschlossen sie, ihn zu Tode zu hetzen. Sie gaben ihm 100 Meter Vorsprung, er war völlig nackt. Und er rannte los, machte in einer Entfernung von 4 Kilometern einige Bäume aus und seine barfüßigen Füße waren natürlich nicht gewohnt und das Laufen, bald waren sie eine Masse blutigen Fleisches. Einer ist dann sehr nahe gekommen, noch 2 Kilometer. Er ist stehen geblieben, der Indianer hat die Lanze auf ihn geschleudert, hat ihn verfehlt, er hat ihn aufgespießt, ist weitergelaufen. Er hat sich dann in einer Sandbank im Fluss im Treibholz versteckt, verharrte dort die Nacht, schwamm flussabwärts und hat dann 200 Kilometer völlig nackt, ohne Pferd und ohne Nahrung, oder 7 Tage gebraucht, ist er nach Big Horn gelaufen. Er kam dort an, nackt, halb tot, blutend und zu Tode erschöpft. Ab diesem Zeitpunkt war er eine Legende. Wenn er angezogen gewesen wäre wie ein Footballspieler, er wäre nicht ans Ziel gekommen. Laufen im alten Griechenland, man lief nackt. Man legte jegliche Bürde ab. Ich habe noch nie jemanden beim 100-Meter-Lauf starten gesehen mit einer Football-Ausrüstung. Das wäre fatal. So, wir müssen auch Dinge ablegen, die uns beim Laufen behindern. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Uns behindern manchmal gar keine Dinge. Warum? Weil wir sowieso nur Sofasitzer sind. Wenn wir nicht laufen, merkt man gar nicht, was uns behindert. Wenn wir nicht aktiv im Glaubensleben teilnehmen, dann merkt man gar nicht, was sich spießt. Wenn wir nicht in der Gemeinde mitkämpfen und uns einbringen, dann sind wir nur die Konsumenten, die klatschen oder was kritisieren. Aber wir merken gar nicht, wie schwierig das ist. Heute mal einen Jugendkreis zum ersten Mal und du merkst, ja, es ist gar nicht so einfach, so eine Bibelarbeit vorzubereiten. Und plötzlich hast du Verständnis auch für andere, die das machen. Heute mal eine Kinderstunde bei 35 wild gewordenen Kleinen. Das zirkt dir den letzten Nerv. Und plötzlich kriegst du ein Anliegen. Mir ist das bewusst geworden, als ich letztes Mal meiner Frau geholfen habe beim Staubsaugen in der Gemeinde. Also für mich ist natürlich der Staubsaugen in der Gemeinde keine Priorität, muss ich dazu sagen. Und deshalb ist mir auch ziemlich wurscht gewesen bis zu diesem Zeitpunkt, ob wir einen gescheiten Staubsauger haben oder nicht. Aber da musste ich einmal staubsaugen, bin also da herumgesaugt. Und der Staubsauger hat mich so genervt, dass ich sofort einen ältesten Beschluss gefasst habe, ohne die anderen Ältesten zu fragen, wir kaufen sofort einen neuen Staubsauger. Es wäre mir nie bewusst geworden, dass Staubsauger ein Problem sein können. Aber mir haben die Schwestern sofort laut, damit den blöden Staubsauger hast du nicht saugen können. Da kann ich es eh mit dem Mund aufsaugen, mit dem Strohhalm, habe ich mir gedacht. So, wir haben sofort einen Staubsauger gekauft. Wenn du das tust in der Gemeinde, dass du aktiv dich beteiligst, dann wirst du auch was mitkriegen. Und zum Schluss möchte ich mit einer Filmszene abschließen über Treue und Nachfolge. Und der Held diesmal ist Sam Ganji. Der treue Begleiter unseres kleinen Helden. Und wir wollen uns anschauen, was er riskiert. Bitte.
Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Ich wünschte, all das wäre nie passiert.
Das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist.
Oder ihr werdet um deinen Sack verschwinden, einticken müssen, wie dem auch sei. Man braucht Leute mit Verstand für diese.
Frodo nicht! Frodo! Herr Frodo!
Nein, Sam.
Geh zurück, Sam!
Ich werde allein nach Mordor gehen.
Natürlich gehst du dahin. Und ich komm mit dir!
Du kannst nicht schwimmen! Sam! Sam!
Was versprochen, Herr Frodo. Ein Versprechen. Lass ihn nicht allein, Sam, weiß Gamgee. Und das habe ich auch nicht vor. Ich hab's nicht vor. Sam.
Er sagt, es kommt nur darauf an, dass wir das, was wir mit der Zeit anfangen, die wir haben. Ihr geht jetzt alle wieder zurück in eure Lebensbereiche und ihr wisst den Weg genauso wenig wie ich, was morgen passieren wird und übermorgen. Aber es kommt darauf an, was wir mit der Zeit anfangen, die Gott uns gegeben hat. Und zwar heute und morgen und übermorgen und übermorgen. Und der Sam Gamgee, der folgt und er sagt, ich habe ihm ein Versprechen gegeben. Und was man verspricht, das hält man. Und ich werde dich nicht verlassen. Und es gibt jemand, der auch uns ein Versprechen gegeben hat. Der uns versprochen hat, er wird uns nicht verlassen. Und er wird bei uns sein bis ans Ende der Zeit. Und es ist der Herr Jesus.